aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
Rolle rückwärts beim Green Deal. Die EU hat in den letzten Wochen zahlreiche Pläne und Vorhaben für mehr Natur- und Umweltschutz gestoppt oder deutlich abgeschwächt. Wir fragen heute, was das für Klima- und Artenvielfalt bedeuten könnte. Verhandlungen auf Augenhöhe. Das Bundesagrarministerium will die Position der Milchbauern gegenüber den Molkereien stärken. Durch Vorgaben in Milchlieferverträgen sollen die Landwirte mehr Planungssicherheit bekommen. Wir schauen uns an, ob das funktioniert. Außerdem berichten wir heute über einen Landwirt, der nicht nur über, sondern mit einem grünen Politiker spricht und über die zunehmende Not der heimischen Igel, die kein Futter mehr finden. All das in der Sendung aus Landwirtschaft und Umwelt, zu der Sie heute Ingrid Wolf begrüßt. Als Reaktion auf die Proteste von Bauern quer durch Europa haben die EU-Agrarminister vor einigen Tagen Lockerungen bei den Vorgaben für die Landwirtschaft beschlossen. Sie sollen den Landwirten das Wirtschaften erleichtern und Bürokratie abbauen. Abgeschwächt oder gleich ganz ausgesetzt werden dabei aber auch Umweltstandards, die eigentlich die Natur und die Biodiversität in der Agrarlandschaft schützen sollten. Entsprechend groß ist der Aufschrei bei den Umweltverbänden. Wem und wie sehr schaden nun also die neuen Lockerungen, vor allem auch langfristig? Simon Plentinger hat sich umgehört.
Eine kleine Fläche mitten zwischen den Äckern am Rand von Hilpoltstein in Mittelfranken. Auf diesem Fleckchen wird schon seit mehreren Jahren nichts mehr angebaut. Hier wurde auch nichts extra angesät, die Fläche wurde sich selbst überlassen. Inzwischen ist Gras gewachsen, noch vom letzten Sommer stehen braune, vertrocknete Blütenstängel herum. Das zu dieser Jahreszeit nicht gerade hübsche, braungrüne Stück Land sieht nicht nach besonders viel Leben und Artenreichtum aus. Doch dieser Eindruck täuscht, erklärt Norbert Schäffer, Vorsitzender des Landesbundes für Vogelschutz LBV.
Wenn Flächen blühen, dann sagen die Menschen sehr schnell, das ist schön, das ist wertvoll für die Natur. Das hier ist genauso wertvoll. Und wenn wir das nicht haben, haben wir die Falter, also die Schmetterlinge und die Blühpflanzen im Sommer nicht. Wir brauchen jetzt diese Flächen.
Denn gerade jetzt befinden sich die Insekten als Puppen, Raupen oder Eier im Boden oder auch in den trockenen Halmen, erklärt der Vogelschützer. Und die ziehen wiederum andere Tiere an.
Das hier ist ein sehr, sehr artenreicher Lebensraum. Wir hören übrigens gerade auch Feldlerchen singen. Wir haben hier Rebhühner. Eine ganze Reihe von Arten hat sich hier konzentriert, kann hier leben.
Die neue gemeinsame EU-Agrarpolitik gilt seit 2023. Darin sind eigentlich 9 sogenannte Standards für den guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand von Flächen festgelegt. Dazu gehört zum Beispiel der Schutz von Dauergrünland und Feuchtgebieten, aber auch Pufferstreifen zu Gewässern. Landwirte müssen die Vorgaben erfüllen, um überhaupt EU-Direktzahlungen zu erhalten. 3 Standards sollen jetzt aber gelockert werden. Es soll keine Pflicht sein, 4% der Flächen als Brachen stillzulegen. Außerdem gibt es mehr Spielraum bei der Fruchtfolge. Und auch die Anforderung, Böden, auf denen gerade nichts angebaut wird, mit anderen Pflanzen zu bedecken, wird gelockert. Aus Sicht der Naturschützer eine fatale Entscheidung. Norbert Schäffer vom LBV.
Das war ein schwerer, schwerer Schlag gegen den Naturschutz. Wir sind im Naturschutz auf EU-Ebene jetzt wieder in den 90er Jahren.
Annette Freibauer von der Landesanstalt für Landwirtschaft sieht das etwas anders. Schon letztes Jahr war die damals neue Regelung zu den Brachflächen wegen des Ukraine-Krieges ausgesetzt worden. Wenn die Regelung jetzt gar nicht kommt, würde das den Artenschutz nicht unbedingt weit zurückwerfen. Dieses Jahr wird sich wohl sowieso nicht mehr viel ändern. Die Landwirte hätten schon im letzten Herbst die Entscheidung getroffen, wo sie was anbauen und wo sie Brachen anlegen.
Nur ganz wenige werden jetzt nach der EU-Entscheidung ihre Entscheidungen noch mal revidieren und vielleicht doch noch eine Kultur ansehen.
Freibauer hält die Vorgabe für die Brachflächen, so wie sie von der EU vorgesehen war, schon jetzt für nicht besonders effektiv. Viele der Flächen seien gar nicht so gestaltet, langfristig angelegt und breit in der Fläche verteilt, damit sie auch viel für die Biodiversität bringen. Die Standards zur Bodenbedeckung und zur Fruchtfolge seien sowieso gängige Praxis. Viele Landwirte würden sie trotzdem erfüllen, auch ohne Pflicht, schätzt die Agrarexpertin.
Insofern erwischt jetzt genau die Maßnahmen, deren Wirkung für die Umwelt am schwierigsten zu bewerten war und vielleicht auch am kleinsten war.
Viel besser wäre es sowieso, aus Sicht von Freibauer, vor Ort zu schauen, was der Artenvielfalt am jeweiligen Standort hilft und freiwillige, aber wirksame Maßnahmen attraktiv zu fördern. Die Umweltverbände sehen in den EU-Entscheidungen dennoch ein völlig falsches politisches Signal. Norbert Schäfer vom LBV hofft darauf, dass es zumindest in Bayern trotzdem besser läuft für den Artenschutz. Denn viele Umweltmaßnahmen, wie zum Beispiel der Biotopverbund oder die Reduzierung von Pestiziden, seien auch jenseits der EU-Vorgaben seit dem Volksbegehren Artenvielfalt für Bayern gesetzlich festgeschrieben.
Seit Jahrzehnten klagen Landwirte immer wieder über die schlechten Preise, die sie für ihre Milch bekommen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir will die Bauern und Bäuerinnen jetzt unterstützen. Er plant Vorgaben für Milchlieferverträge. Im Moment ist es so, dass die Milcherzeuger sich mit den Preisen zufrieden geben müssen, die von den Molkereien bestimmt werden. Meist erfahren die Landwirte erst im Nachhinein, wie viel Geld sie für ihre abgelieferte Milch überhaupt bekommen. Nun plant das Bundesagrarministerium, dass Molkereien mit den Landwirten feste Verträge vereinbaren, bei denen schon im Vorhinein feststeht, über welchen Zeitraum wie viel Milch zu welchem Preis abgenommen wird. Bekommen Milcherzeuger also künftig mehr Macht und Planungssicherheit? So einfach scheint das nicht zu sein, wie Annelena Schuck herausgefunden hat.
Landwirt Josef Bissinger aus Mertingen im Landkreis Donau-Ries hat gerade seine 55 Kühe gemolken. Derzeit bekommt der Biolandwirt von der Molkerei 55 Cent pro Liter Milch. Um kostendeckend arbeiten zu können, bräuchte er mindestens 70 Cent, sagt er. Grundsätzlich bestimmen nicht die Milchbauern, welchen Preis sie bekommen, sondern die Molkereien bestimmen das. Und die orientieren sich am Weltmarktpreis. Der schwankt stark. In den vergangenen Jahren um plus minus 20 Cent pro Liter.
Es steht kein Preis im Vertrag. Der wird immer kurzfristig dann normalerweise im Dreimonatszyklus mit der Molkerei ausgehandelt.
Immerhin. Bissingers Milchpreis wird quartalsweise für 3 Monate im Voraus festgelegt. Bei den meisten Molkereien erfahren die Bauern den Preis erst im Nachhinein, rund 6 Wochen, nachdem die Milch abgeholt wurde.
Mit diesem System bin ich nicht zufrieden und sind die allermeisten nicht zufrieden, weil wie kann man da zufrieden sein, wenn der Käufer den Preis macht?
Bissinger ist Kreisvorsitzender beim Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Der BDM fordert schon lange feste Preismengenvorgaben in Milchlieferverträgen. Dann hätten die Landwirte mehr Planungssicherheit. Solche festen Vertragsvorgaben könnten verpflichtend werden, wenn der sogenannte Artikel 148 der gemeinsamen Marktordnung in Deutschland umgesetzt wird. Bundesagrarminister Cem Özdemir will diese EU-Verordnung nun einführen. Aus Ministeriumskreisen sind diese Pläne durchgesickert.
Vor der Milchlieferung soll es einen schriftlichen Vertrag geben, der Laufzeit, Liefermenge und Preis beinhaltet. Die Privatmolkereien müssen den Bauern ein Angebot für mindestens 80% der voraussichtlichen Milchmenge vorlegen. Ist der Landwirt mit dem Angebot nicht zufrieden, kann er ein neues einfordern. Das Recht, das Angebot abzulehnen, beinhaltet aber nicht, die Milchlieferung an die Privatmolkerei einzustellen. Genossenschaftliche Molkereien sind von dieser Vertragspflicht ausgenommen, wenn deren Satzungen oder Lieferordnungen ähnliche Wirkung haben.
Doch dieser Entwurf sorgt in der Milchbranche für mehr Verwirrung als für Klarheit. Selbst die Befürworter des Artikels 148 finden den Entwurf zu ungenau, fordern Nachbesserungen. Der Bauernverband und die Molkereien sind grundsätzlich dagegen. Der Geschäftsführer der Molkerei Gropper in Bissingen, Heinrich Gropper, argumentiert, viele Molkereien würden schon auf freiwilliger Basis den Landwirten entgegenkommen.
Wir praktizieren seit langer Zeit mit unseren Landwirten eine bilaterale Verhandlungsthematik. Ich bin überzeugt davon, dass sie zufrieden sind mit dem System, wie wir das handhaben, sonst wird man es ändern.
Auch Gropper führt quartalsweise Verhandlungen mit den Milchbauernvertretern. Das letzte Wort hat jedoch die Molkerei. Das hätte sie wohl auch mit Einführung des Artikel 148. Viele Experten bezweifeln nämlich, dass sich mit Einführung des Artikels 148 die Situation der Landwirte verbessern würde, geschweige denn zu einem besseren Preis führt. Die Prognose: Die Molkereien werden in die Verträge möglichst niedrige Preise reinschreiben, um sich gegen Marktschwankungen abzusichern. Dessen ist sich auch Landwirt Bissinger bewusst. Dennoch, er sagt, lieber ein mittlerer, niedriger Preis und damit mehr Planungssicherheit als ständig Preisschwankungen.
Nicht nur Agrarminister Özdemir, die Grünen insgesamt stehen seit Monaten gerade von Landwirtschaftsseite gewaltig in der Kritik. Bei den Bauerndemos ist die Partei immer wieder scharf attackiert worden. Im Landkreis Bamberg haben sich jetzt ein Grünen-Politiker und ein Landwirt getroffen. Gemäß der alten Weisheit, dass es besser ist, miteinander zu reden, als nur übereinander. Das Gespräch hat aber nicht in irgendeinem Büro stattgefunden, sondern auf dem Bauernhof, bei der Stallarbeit. Sandra Josipovic war dabei.
Ich kenne die beiden seit Anfang des Jahres, von den Bauernprotesten in Oberfranken. Da war Landwirt Maximilian Büttner ganz vorne bei den Demonstranten mit dabei und Luca Rosenheimer, der Kreisvorsitzende der Grünen im Landkreis Bamberg, wurde niedergeschrien. Wir treffen uns auf dem Hof von Maximilian Büttner in Stackendorf bei Buttenheim wieder. Die beiden wollen miteinander reden. Ich bin gespannt und merke sofort, dass das Treffen dem Landwirt sehr am Herzen liegt.
Ich bin hier am Stall, ich bin froh, dass ihr da seid und dass ich dem Kollegen mal zeigen kann, was heißt zu arbeiten und was die Landwirtschaft eigentlich ist.
Was erwartest du denn heute hier?
Dass das dann heute einfach im Gesamten dazu beiträgt, dass man vielleicht für die andere Perspektive einfach ein bisschen mehr Verständnis kriegt.
Hofft Luca Rosenheimer von den Grünen. 38 Pferde hat der Landwirt Maximilian Büttner auf seinem Hof stehen. Ein Pferdehotel all inclusive. Der Tag beginnt früh. Um 7 Uhr mit der Fütterung der Pferde. Das Futter für die Tiere baut der Landwirt selber an. Auf 46 Hektar Ackerfläche. Beim Stallausmisten packt Luca Rosenheimer richtig mit an. Schweißperlen laufen ihm die Stirn runter. Ich finde, er gibt sich richtig Mühe, einen guten Eindruck zu machen.
Jetzt müssen wir dann mal auf Sauberkeit gucken.
Ist der 26-jährige Landwirt mit der Arbeit des 25-jährigen Kreisvorsitzenden der Grünen zufrieden? Maximilian Büttner öffnet die Tür der ersten Pferdebox, die Luca Rosenheimer sauber gemacht hat, und schüttelt den Kopf.
Schau mal her, was hast du da nicht vergessen? So Zeug, wenn halt drinnen ist, dann kriegen die Pferde, werden sie krank davon. Ne?
Erklärt Landwirt Maximilian Büttner. Luca Rosenheimer war schnell, aber er hat teilweise in den Ecken vergessen auszumisten. Er muss also nochmal ran. Maximilian Büttner hilft ihm dabei, aber kann sich einen Spruch nicht verkneifen.
Das ist wie in der Politik, ne? Wenn man nichts kann, darf man nicht regieren. Das ist einfach so.
Trotz der Sticheleien, die beiden finden bei der Arbeit am Vormittag im Stall einen Draht zueinander. Der Landwirt erzählt von der fehlenden Wertschätzung für seinen Berufsstand und von den deshalb ebenfalls fehlenden Fachkräften.
Ich muss ja bitten und betteln, dass ich Leute finde, die für 14 Euro die Stunde arbeiten.
Und wenn diese Arbeit hier nicht mehr gemacht wird, dann haben wir ein Riesenproblem. Deshalb müssen wir als Gesellschaft da Leute auch dazu motivieren, dann wieder da in diese Berufe zu gehen.
Sagt der Kreisvorsitzende der Grünen. Bei der gemeinsamen Arbeit kommen sich der Landwirt und der Grüne näher. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Bei lokalen Ideen ticken die beiden ähnlich. Nahwärmenetz für die Gemeinde mit Biogasanlagen, regionale Vermarktung von eigenen Produkten, da sind sie einer Meinung. Auch wenn es noch einiges auszudiskutieren gibt, ich finde, der Tag hat was gebracht. So starr und unversöhnlich wie zu Anfang des Jahres sind die Fronten zwischen dem Landwirt und dem Grünen nicht mehr.
Leerstehende Bauernhöfe, die gibt's in vielen Dörfern. Die Hofstelle wird aufgegeben, etwa weil es keinen Nachfolger gibt oder die Expansionsmöglichkeiten fehlen. Neue, schöne Tierwohlställe zum Beispiel, die brauchen einfach Platz, der im Dorfkern aber nicht da ist. Oft bleiben solche Gebäude dann ungenutzt. Nicht so in Lutzingen im Landkreis Dillingen. Da hat die Familie Schön in der Nachbarschaft zu ihrem eigenen Wohnhaus einen großen alten Stadel samt Wohnhaus und Grund gekauft. Aus einem Bauernhof soll jetzt ein Naturhof werden. Judith Zacher hat sich erklären lassen, wie alles einmal aussehen soll.
Draußen arbeiten die Zimmerleute am Giebel für den Anbau für das Hackschnitzellager. Drinnen sind die Elektriker am Werk. Überall liegt Werkzeug, Geräte und Baufahrzeuge stehen rum, zwischen Schuttbergen und Holzlagern. Und doch weiß Sonja Schön schon ganz genau, wie alles werden soll.
Da wird dann einmal die Liege sein und hier eine gemütliche Ecke zum Sitzen.
Hier drinnen riecht's nach Holz. Fast alles ist ja auch aus Holz. Holz aus der Region. Für den Bau wollen die Schöns nur regionale Materialien verwenden. Am liebsten welche, die schon vorher hier verbaut waren.
Die alten Balken vom alten Dachstuhl, den möchten wir dann natürlich auch wieder irgendwo einbringen.
Sagt Sonja Schön und zeigt nach links. Da kommt der Hofladen rein. Regionale Produkte will sie in diesem Raum anbieten. Außerdem Massage- oder Duftöle. Die gelernte Zahntechnikerin hat nämlich eine Umschulung gemacht zur Gesundheitsberaterin. Im künftigen Naturhof will sie ihre Praxis einrichten und im Hofladen entsprechende Produkte verkaufen.
Bisher hat sie das in ihrem Wohnhaus gemacht, aber der Platz ist zu klein für all ihre Ideen, die sie seit dem Kauf des Anwesens entwickelt hat.
Ich habe quasi gesagt, was ich gerne hätte. Mein Mann hat gesagt, was ist statisch umsetzbar oder was machbar ist und was nicht.
Tobias Schön ist Bautechniker und Zimmerermeister und damit Bauherr, Vorarbeiter und fleißigster Mitarbeiter auf seiner Baustelle zugleich. Trotz der vielen Arbeit ist er guter Dinge.
Momentan schaut es ein bisschen wild aus, weil wir halt innen gerade nur die Wände nur offen haben. Aber wenn die jetzt dann geschlossen sind in 14 Tagen und der E-Strich drin ist, dann macht es einen großen Schritt nach vorne.
Nur mit viel Eigenleistung konnten die Schöns so weit kommen. In gut einem Jahr Bauzeit und mit einem knappen Budget von etwa 1 Million Euro.
Das waren schon einige schlaflose Nächte, aber wir haben immer so viel Zuspruch bekommen.
Und eine Fördersumme über 200.000 Euro aus dem EU-Leader-Topf für das Gesamtkonzept. Dazu gehört auch ein Tiny House, selbst gezimmert von Tobias Schön, als Übernachtungsmöglichkeit für Touristen. Der Naturhof soll aber auch fürs Dorf da sein.
Ich würde mich freuen, wenn sich die Frauen öfters treffen. Hier ist auch Küche mit dabei, dass man auch ein bisschen verköstigen kann, dass man abends vielleicht einmal einen Weinabend macht oder sowas.
Und für den alten Heuboden hat sich Sonja Schön was Besonderes ausgedacht.
Sauna, vielleicht ein kleines Heubett. Da wird man gerne Yoga anbieten oder irgendwas mit Klangschalen.
Yoga überm Kuhstall also. Drei Mietwohnungen sollen außerdem für kontinuierliche Einnahmen sorgen. Sogar passende Möbel hat sie schon ausgesucht und Waschbecken. Aus Flusskieselsteinen oder versteinertem Holz sind die. Bis zum Einbau dauert es noch.
Wenn jemand anders hierher kommt, der sieht nur, boah, ist da noch viel zu tun. Und ich denke mal, wow, haben wir schon viel geleistet.
Sonja Schön greift zu ein paar Fotos. Sie zeigen das alte Anwesen. Das Wohnhaus haben sie abgerissen, das war zu marode, den Stall komplett ausgehöhlt und dabei so manche Entdeckung gemacht. Auch ein Stein ist aufgetaucht. 1604 steht da drauf. So lange leben hier offenbar schon Menschen. Und es soll weiter ein belebter Ort sein. Naturhof statt Leerstand, mitten im Dorf. Noch wird gebaut, im August soll Eröffnung sein.
Kaum eine Berufsgruppe ist so nah dran am Klimawandel wie Landwirtinnen und Landwirte. Zum einen erleben sie die Auswirkungen täglich auf ihren Feldern. Zum anderen sind sie selbst aber auch angehalten, sich möglichst klimafreundlich zu verhalten. Die landwirtschaftlichen Lehranstalten Priesdorf in Mittelfranken betreiben seit 2 Jahren ein Projekt zur klimafreundlichen Landwirtschaft. Beteiligt sind 5 Landwirte aus Weißenburg-Gunzenhausen und einige Unternehmer aus der Region. Annelena Sippel stellt das Projekt vor.
Wir schauen uns jetzt den Boden an, die Struktur ein bisschen. Hier sieht man schon in der Bodenprobe die Regenwürmer. Die wollen wir eben genau da drin haben, weil die für den Humusaufbau uns unterstützen.
Franziska Sippel von den landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf steht mit Landwirt Martin Goppelt auf einem seiner Felder. Der Landwirt ist Teilnehmer bei Franziska Sippels Projekt Klimaneutralität und Biodiversitätssteigerung.
Ja, auf jeden Fall ist ja für die Bodenfruchtbarkeit gut, wenn man möglichst viel Humus im Boden hat. Und wir finden jetzt ja über das Projekt raus, welche Wege da zum Ziel führen. Es wird alles aufgeschrieben, was gemacht wird. Es werden Bodenproben gezogen, davor und danach. Und dann hat man immer einen Vorher-Nachher-Vergleich.
Denn in diesem Feld hier wollen die beiden möglichst nährstoffreiche Erde durch Humusaufbau schaffen. Dafür wurden hier Zwischenfrüchte wie Sonnenblumen und Klee angebaut.
Da haben wir schon wieder unser kleinen Helfer. Dauerregenwurm.
Dass sich hier so viele Würmer durch die Erde graben, ist ein gutes Zeichen. Sie lockern den Boden auf. Seit dem Sommer 2022 begleitet das Projekt hier in Weißenburg-Gunzenhausen 5 Landwirte. Zusammen mit ihnen werden Maßnahmen wie der Anbau von Zwischenfrüchten oder wilde Flächen als Biodiversitätsmaßnahme ausprobiert.
Das schaut ja gut aus.
Genau,
schön. Ich finde eben gerade diese praktische Umsetzung hat was sehr Schönes. Man macht sich nicht nur irgendwelche Gedanken und Theorien, sondern man geht tatsächlich raus, probiert es mal aus, merkt dann auch manchmal, dass manches vielleicht nicht so praxistauglich ist, dass man da nochmal was überarbeiten muss. Und das ist schon auch was das Projekt mit ausmacht, eben, dass es gleich in die Praxis umgesetzt wurde.
Das Besondere, das Projekt funktioniert über Patenschaften. Teilnehmende Landwirte wie Martin Goppelt bekommen für ihre Klimaschutzmaßnahmen auf dem Feld Gelder von Unternehmen aus der Region. Das macht die Maßnahmen unabhängig von staatlichen Fördergeldern. Für Landwirte bedeuten die Klimaschutzmaßnahmen natürlich mehr Arbeit, aber die zahlt sich aus, sagt Martin Goppelt.
Den letzten Skeptiker wird man nicht überzeugen können. Die Vorteile müssen halt auf der Hand liegen. Und die Vorteile wollen wir ja, wie gesagt, über das Projekt rausfinden und auch dokumentieren und beweisen und wollen natürlich dadurch möglichst viel Nachahmer dann finden.
Und die könnte es möglicherweise schon bald in einem anderen Landkreis geben. Im Nürnberger Land hätten schon einige Landwirte Interesse bekundet, so das dortige Landratsamt. Gut möglich, dass das Pilotprojekt aus Triesdorf dann schon bald noch weitere Kreise zieht.
Er ist das Tier des Jahres 2024, ein Einzelgänger und Winterschläfer, der Igel. Was viele nicht wissen, auch er leidet unter dem Insektensterben. Als nachtaktiver Insektenfresser bräuchte der Igel Käfer als Proteinquelle. Aber davon gibt es immer weniger. Die Folge: Die Igel sind krankheitsanfälliger und schwächer und müssen von Menschen gerettet werden. Dann überwintern die Igel im Keller. Doch wenn der Frühling kommt, kann das Tierchen nicht einfach wieder in den Garten gebracht werden. Igel müssen fachgerecht ausgewildert werden. Im Landkreis Ebersberg hat sich deswegen jetzt ein Igelnetzwerk gegründet. Tanja Gronde stellt es vor.
Im Wohnzimmer von Monika Tanzer stehen mehrere Pakete mit Kleintiergehegen, Kästen mit Hasendraht. Genau solche kleinen Auswilderungsgehege braucht die Igelfreundin ab Ende April. Dann nämlich werden die Igel im Landkreis Ebersberg ausgewildert und brauchen Hilfe.
Ich habe eigentlich durch diese ganze Igelpflege erstmal mitgekriegt, wie schlecht es denen eigentlich geht. Und es wird von Monat zu Monat schlechter. Und wenn wir nicht bald das Ruder rumreißen und mehr für die Igel und auch für andere Wildtiere tun, dann haben wir sie bald nicht mehr. Und das ist ein Schaden, der ist nicht mehr gut zu machen.
Allein bei Monika Tanzer und ihren Igelfreundinnen und Freunden liegen gerade rund 20 Tiere im Winterschlaf. Wenn sie wach werden, müssen sie zunächst aufgepäppelt werden. Erst wenn die Bäume und Hecken dann grün sind und die Nachttemperatur bei über 8 Grad liegt, dann können die Igel ausgewildert werden. Und zwar in einen igelfreundlichen Garten, denn für seinen unbeschwerten Igelsommer braucht das Tier gute Bedingungen. Hecken und Altholz zum Übernachten zum Beispiel, Gärten ohne Zäune. Igel sind Einzelgänger und Wanderer. Monika Tanzer stellt dann das Gehege mit Schlafhaus und Futterplatz an einen geeigneten Platz im Garten und gibt dem Tier Zeit, sich an die neuen Geräusche zu gewöhnen, manchmal mehrere Tage.
Und nach ein paar Tagen öffnet man dann das Türchen und dann kann der Igel selber entscheiden, was er macht. In der Regel geht er mit Sicherheit raus, weil die haben alle einen großen Freiheitsdrang. Ob er in sein Schlafhäuschen zurückkommt, das ist jetzt nicht so sicher. Sie suchen sich dann lieber andere Plätze. Aber zum Futterplatz wird er auch zurückkommen.
Igel brauchen die Hilfe der Menschen. Sie müssen ganzjährig gefüttert werden, sagt Monika Tanzer. Denn sie brauchen Proteine. Und weil es wegen des Insektensterbens immer weniger nachtaktive Käfer gibt, frisst der Igel in seiner Not Schnecken und Würmer. Die sind aber voll mit Parasiten und machen das Tier krank. Also braucht es Igelpaten, die das Wildtier füttern.
Es sollten mindestens 60% Fleisch enthalten sein. Kein Zucker, kein Getreide, kein Gelee und keine Soße. Wir haben ein Insektensterben von 80%. Das heißt, der Igel hat jetzt eigentlich nur noch ein Fünftel seines normalen Futters vorrätig. Und man muss zufüttern.
Um dem Igel besser zu helfen, braucht es ein Netzwerk, meint Regina Wegemann vom Bund Naturschutz in Ebersberg. Und mehr Aufklärung, sagt sie. Bundesweit verschickt Regina Wegemann gegen Spende für die Igelhilfe Schilder für Gärten. Darauf sind zu sehen der Igel, ein Schmetterling, ein Marienkäfer und eine Aufschrift.
Dieser Garten ist nicht unordentlich, sondern wertvoller Lebensraum.
So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de/sonntag. Am Mikrofon war Ingrid Wolf.